Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schlag den Groß, das provokante Quiz. Im Ring Politblogger Gerald Groß gegen PR-Berater Nico Kern. Das scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV.
Ja, willkommen im Ring, muss man eigentlich sagen. Das Match ist eröffnet zu unserem neuen Format Schlag den Groß. Letzte Woche Premiere, Gerald Groß angetreten gegen Nico Kern. Eigentlich sollte es immer einen anderen Gegner geben, aber Revanche. Nachdem Gerald Groß Revanche. Letzte Woche verloren hat, haben wir uns gedacht, es gibt noch einmal eine Revanche, die ihm der Nico Kern gewährt. Und ob des großen Zuschauererfolges, haben wir uns gedacht, Nico Kern wird gleich öfter gegen Gerald Groß antreten. Und die beiden sich hier im Quiz-Duell stellen. Noch heute wieder spannende Themen, by the way. Hallo Gerald.
Servus Niki.
Hallo Nico.
Hallo.
Freut mich, dass ihr beide wieder da seid.
Hallo Nico.
Wir starten gleich einmal mit dem aktuellen Thema, und zwar Asyl und Flüchtlinge. Da hat der Bundeskanzler ja am Wochenende angekündigt, dass er jetzt auch DNA-Tests will für Flüchtlinge. Ob das sinnvoll ist, darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst die erste Frage an die beiden Herren. Wir starten, wie der Name der Sendung schon verrät, Schlag den Groß mit Gerald Groß. Wir haben eine kleine Regeländerung. Beide Herren schreiben ihre Antwort auf einen Zettel, damit es dann nicht den Vorwurf geben kann, dass der eine vom anderen kopiert haben könnte. Und dann werden wir...
Aber ich kann irgendwie sehen, was er ja schreibt von hier
aus. Ja, also, ganz so genau machen wir es nicht, aber okay. wir schauen, dass ihr nicht schummelt, hoffentlich. Ja? So, also erste Frage ist, aus welchem Land kamen 2023 die meisten Flüchtlinge nach Österreich? Bitte beide Herren.
Ja, da hat er ja ein Heimspiel, der Herr Groß.
Schreiben.
Das ist ja langweilig.
Und der Nico schreibt auch auf.
Ja,
denkt noch kurz nach. Nicht so lange, bitte.
Ja, okay.
So. Gut. Wir starten mit Gerald Groß.
Syrien.
Syrien. Wir kennen ebenfalls Syrien, beide Herren Syrien, und es ist richtig.
Falsch. Jawohl!
Ja, habt recht, die meisten Asylanträge kamen aus Syrien, und zwar waren es 21.409. gefolgt von Afghanistan mit 8.567 und der Türkei mit 7.769. Also mit Abstand die meisten kamen aus Syrien. Beide richtig, 1:1 in der ersten Runde. Dann gehen wir gleich ans Diskutieren und starten mal mit diesem Vorschlag des Bundeskanzlers, der ja sehr stark auf Syrer auch abzielt und auf den Familiennachzug, wo er jetzt Verschärfungen will, diese DNA-Tests. Ist es sinnvoll? Die Neos sagen ja überhaupt, das ist ein Schwachsinn, weil die gibt es schon längst. Was sagst du zu dem Vorschlag des Bundeskanzlers?
Also ich habe das auch gesehen, dass unser lieber Herr Bundeskanzler auf Twitter das gepostet hat, groß angekündigt hat. Und das ist halt die klassische ÖVP-Taktik. Sie kündigen Sachen an, aber setzen nichts um. Ich meine, Entschuldigung, die Leute sind in der Regierung. Und das, was mich am meisten schockiert hat an dem Ganzen, ist, man konnte bis dato dann Leute einfach so reinholen, irgendwas behaupten, und es gab keine Tests. Oder was will der Bundeskanzler uns damit sagen? Und da frage ich mich dann doch, wofür werden die Leute bezahlt? Und ich bin sehr für Familiennachzug, aber logischerweise für Familiennachzug von Familien und nicht von irgendwelchen Fremden oder von der Schlumpftante oder weiß der Teufel, wer da kommt zu uns, und das müssen wir natürlich abstellen. Aber sonst, ich habe es dem Gerald Groß gesagt, ich finde es asozial, wenn man Familien mit wirklich kleinen Kindern nicht in Österreich zusammenführen könnte, wenn die Leute integriert sind. Also das muss die Voraussetzung sein. Wer integriert ist, soll seine Familie nachholen dürfen.
Ja, ist ja nur eher, mein lieber Nico, es sind nur keine Kleinkinder mit Zutz im Mund, sondern es sind
Menschen. Die jetzt kommen schon.
Ja, ich weiß. Hast du sie schon gesehen? Ja? Es sind meistens Menschen mit einer ähnlichen Statur wie du. Der Unterschied ist nur, sie haben nur einen 20 cm längeren Bart, ungefähr den ähnlichen Haarwuchs wie du. Ja? Und hin und wieder haben sie eine Machete mit im Gepäck. Ja? Aber was sie zumindest mit im Gepäck haben, ist eine Sozialisierung. Und dabei bleibe ich. Ist eine Sozialisierung, die mit unserer gesellschaftlichen Sozialisierung hier in Europa nicht in Einklang zu bringen ist. Wenn nämlich die Frage von Niki Fellner, jetzt habe ich Nico und Niki, das muss ich mal auf die Reihe bringen, wenn nämlich die Frage von Niki Fellner ist, wer sind die meisten Flüchtlinge, und wir beantworten beide richtigerweise Syrien, dann frage ich mich jetzt, was die Syrer bei uns tun.
Ganz wertfrei. Warum schafft es der afrikanische Kontinent, warum schafft es der Nahe Osten nicht, die Flüchtlinge im eigenen Bereich grenznah, heimatnah unterzubringen? Warum machen sich die Syrer 4.000, 5.000, 6.000 Kilometer auf den Weg, transkontinental nach Europa zu kommen? Und jetzt kommt der zweite Punkt. Warum bleiben sie nicht in Griechenland? Warum bleiben sie nicht in Serbien? Warum bleiben sie nicht in Ungarn? Warum bleiben sie nicht in Montenegro? Warum bleiben sie nicht in Italien? Warum bleiben sie nicht in Spanien? Warum kommen dann am Ende alle nach Österreich oder nach Deutschland?
Weil wir keine Lösung dafür haben, leider.
Sondern weil wir in Österreich Politiker haben, die ersten sagen, kommt her, meine Kinderlein, ich heile euch. Wir haben ja ausschließlich Flüchtlinge, transkontinental Syrien, Afghanistan, aus Armutsländern, aus Entwicklungsländern in Wahrheit. Also nehmen wir uns Personen von Entwicklungsländern hier bei uns auf, weil wir sie locken mit Geld. Warum? Weil wahrscheinlich, ich kann die Ziffer nicht genau sagen, der Durchschnittslohn in Kabul ca. bei $20 liegt und die Vergütungen mit 3 Pampalatsch, einer Ehefrau und 7 Nebenfrauen, da in Österreich in Wien gleich mal bei 3.000.
Genau, aber warum würden wir sie dann locken? Aber warum würden wir sie dann locken? Erzählen Sie uns das mal kurz.
Wir müssen uns das mal einig sein, aber per du oder per sie?
Ja, ich weiß nicht, mal wurscht. Wechseln wir, wie es uns gerade freut.
Okay, so. Ja, kann man auch. Kann man, muss man nicht. So, was war die Frage?
Also, warum locken wir sie? Könnten Sie uns das einmal erklären?
Naja, warum wir sie locken?
Genau, da gibt es einen einfachen...
Das ist ganz einfach.
Nein, aber warum tun wir das?
Ah, das ist
weil
relativ,
wir
das ist
schrumpfen relativ. Und wir brauchen junge Leute, die das Pensionsrecht
halten. Ja, das ist ganz spannend.
Und das ist extrem wichtig.
Ganz spannend. Das ist überhaupt ein ganz spannendes Thema. Da gab es einmal in Deutschland einen SPD-Kanzler. Der nannte sich Helmut Schmidt. Der hat im Übrigen länger regiert als dein Vater. Ja, der hat am Ende seines Lebens ganz interessante Interviews gegeben. Unter anderem ein Interview, an das ich mich erinnere, mit einem Schweizer Nachrichtenmagazin, wo er gesagt hat, warum holt man sich, um das Wirtschaftswachstum in unseren Ländern zu steigern, ausschließlich Abkömmlinge aus Entwicklungsländern? Warum holen wir es uns nicht aus Indien? Die IT-Facharbeitskraft, die typische. Warum holen wir uns keine Kanadier einer? Warum holen wir uns nicht Menschen herein, die eine Expertise mitbringen? Warum holen wir uns größtenteils Barfüßige herein, die einerseits die deutsche Sprache nicht verstehen, keinerlei Berufsausbildung haben, zumindest keine Berufsausbildung haben, die auf unsere Berufe in unserer Gesellschaft anwendbar ist? Und der beste Beweis ist jetzt folgender.
Gibt's genug auch,
jetzt kommen jedes Jahr 60.000 einer. Ja, manchmal 50, manchmal 60, manchmal 130, wenn es besonders heftig ist, 2022. Jetzt kommen so viele Facharbeiter einer. So viele Facharbeiter. Und trotzdem sagt die Industrie in Österreich und Deutschland, wir brauchen noch mehr Facharbeiter. Wir haben einen Facharbeitermangel. Vielleicht liegt es daran, dass der Ahmed aus Kabul ein möglich ein guter Messerschleifer ist, aber unsere Messerindustrie jetzt nicht mehr existenzerhaltend ist für den österreichischen Wirtschaftsstandort.
Klar, also ich stimme Gerald Groß zu. Natürlich sollten wir uns eher um gebildete Migranten bemühen, aber die bekommen wir halt momentan nicht. Da bieten wir eventuell zu wenig. Und ich finde es auch falsch, dass wir so viele eher kulturfremde Leute ins Land lassen, die dann bei uns leider Gottes nicht so für die Volkswirtschaft dienlicher
sind.
Das stimmt schon. Aber da müssen wir was tun. Aber die Leute, die bei uns arbeiten wollen, auch wenn sie aus Syrien kommen, auch wenn sie die Leute dort anscheinend ziemlich verachten, auch die Leute können sich gut integrieren und wirklich ein Teil unserer Gesellschaft werden und was für die Wirtschaft leisten.
Ich bin der Meinung.
Und okay, wunderbar.
Ja, ich bin ja der Meinung, wer gern aus Österreich Syrien macht, der folgt dem Weg. Ich für meinen Teil habe in meiner Geburtsurkunde Österreich stehen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich in 7 Jahren syrischen Pass habe. Weil das ist dann nach Syrien also, das zweitgrößte Kalifat nach Kabul. Aber jetzt eine Frage. Wie machen wir das? Entschuldigung.
Weniger
Sozialleistung und höhere Löhne zahlen.
Gut, weniger Sozialleistung ist ein gutes Stichwort. Damit kommen wir zur zweiten Runde und zur zweiten Frage. Dreht sich um das gleiche Thema. Bitte bei den Herren wieder die Kulis zücken. Wie viel Geld bekommt ein Asylwerber in Wien im Monat? Asylwerber, nicht anerkannter Flüchtling. Ja, also ein Asylwerber. Wie viel bekommt der Geld im Monat in Wien? Könnt ihr aufschreiben und dann schauen wir, wer...
Ein Asylwerber, kein Berechtigter.
Kein Berechtigter, also er hat nicht Recht auf die Mindestsicherung, sondern davor als Asylwerber. Wie viel bekommt der in Wien? Die meisten sind ja Asylwerber und haben noch keinen Asylstatus bei uns. So, beide haben aufgeschrieben?
Mhm. Ja.
Gut. Nico, diesmal startest du bitte.
Also, ich habe mal geschrieben, ich bin ein bisschen jünger, ich bin der Digitalisierter. Die Anerkannten bekommen meiner Meinung nach auf jeden Fall die Mindestsicherung. Was aber deine Frage anbelangt, glaube ich 450.
Nicht schlecht, was sagst du?
300 bis 400.
Nein, musst dich auf eine Zahl einigen.
400.
400? Und du sagst das? 450? Ja. Das heißt, es ist schon wieder Gleichstand, wir sind 425.
Ja!
Okay. Das heißt, 2 zu 2.
Naja, nicht schlecht.
Das ist ein spannendes Match diesmal. 2 zu 2, genau in der Mitte. Punkt geht in dem Fall wieder an keinen oder an beide, wie man so will. 425 Euro bekommt ein Asylwerber in Wien im Monat. Und dazu gleich die nächste Frage. Ist jetzt zwar natürlich, betrifft nicht nur Asylwerber, sondern auch anerkannte Flüchtlinge, aber da gibt es ja heftige Diskussion derzeit, ausgelöst vom Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr, ob sich Asylwerber in Österreich frei bewegen dürfen sollen oder nicht. Wie siehst du das?
Also ich sehe das so, frei bewegen auf jeden Fall, frei niederlassen auf gar keinen Fall. Ja. Weil es ist nun mal so, wenn wir jetzt die Flüchtlinge, die wir bei uns hätten, in ganz Österreich gescheit aufteilen würden, dann hätten wir wahrscheinlich ZB, ja vor allem, ich meine, es sind die meisten ja in Wien. Und wenn wir die gescheit aufteilen würden, an Schweinsulzbach, wenn die jetzt zwei Familien nehmen, dann hätten wir viel weniger Probleme im Zehnten, der sich ja leider am besten Weg zu einer No-Go-Zone befindet. Und da muss man halt wirklich irgendwas tun. Und es kann nicht sein, dass Wien die ganzen Leute jetzt aufnimmt. Wir haben eher einen Wohnungsmangel. Da gibt es Reportagen, dass die Leute in ihren vermoderten Wohnungen leben müssen und dafür 500 bis 1000 Euro zahlen von irgendwelchen Vermieterhaien. Und das kann nicht sein, dass die Leute da ausgenutzt werden. Das ist schlecht für die und das ist schlecht für alle Wiener. Und darum müssen wir die aufteilen und eben eine Residenzpflicht erlassen. Leider Gottes, auch wenn die Freunde woanders haben, aber es geht nicht anders.
Ist aber spannend.
Residenzpflicht ist richtig.
Ja, ja, doch. Ja.
Findest du gut?
Ja,
der Vorschlag stammt ja ursprünglich vom AMS-Schiff.
Nein, ich bin für die Residenzpflicht außerhalb Europas. Ja, ganz einfach. Ich bin für die Residenzpflicht in Syrien, in Afghanistan. Ich sage, wenn in Syrien, Afghanistan ein Problem ist,
dann sollen sie... Es gibt ja welche, die schon mal hier sind. Was machen wir mit
denen? Ja, eben. Ja, nein, was mir...
Können wir ja nicht abschieben.
Ich möchte schon was so abschieben. Wenn du mich fragst, was man tun soll, abschieben.
Ja, aber nach welchem Recht?
Nach geltendem Recht, dass das Asyl nur ein temporärer Aufenthalt ist. Und wenn die kriegerische Handlung erloschen ist, man dorthin abschiebt, wo sie hergekommen
sind. Genau, aber das geht nicht.
Oder zumindest Grenzen. Warum soll es nicht gehen?
Nein, wir können das einfach nicht durchführen.
Der Flughafen Kabul ist offen.
Ja, so, aber wir können das Recht nicht durchführen, Kabul, auch wenn es so steht irgendwo.
Nein,
das ist ja das Problem.
Achtung, wir wollen nicht. Das ist ja wieder die Doppelzüngigkeit, Nico Kern. Einerseits sprichst du dich für die Residenzpflicht aus, innerhalb von Österreichs. Andererseits lehnst du die Residenzpflicht ab, wenn man sagt, Ersteintrittsstaat der Europäischen Union, Griechenland, Italien. Dann sagst du, lass die Kindlein zu mir kommen.
Natürlich.
So,
willst du also einlassen, die Griechen und Italiener, ein bisschen europäische Solidarität?
Nein, ich habe einmal grundsätzlich im Selbstmord keine Solidarität.
Ja, wirklich.
Das ist ja also die alte Theorie, nur weil andere Selbstmord begehen, muss ich gleich mitsterben, dazu gehöre ich nicht. Das ist einmal der erste Punkt. Aber jetzt zu einer ganz spannenden Frage bei dieser Residenzpflicht. Schaut, das Problem ist doch, dass wir nach Europa Menschen bekommen, die dann nach Österreich einsickern aufgrund der Sozialleistungen, unter anderem. Und die kommen dann zum Beispiel über Spielfeld oder die kommen über den Brenner etc. Und die werden dann von solchen Familien, wie du sie genannt hast, aufgenommen. Dann sind dann zwei dort im Familienverband untergebracht und die stellen dann den Antrag auf die Asylberechtigung. Und dann kriegen sie einen Beipackzettel von den ganzen NGOs und dann steht drauf, wenn du in Tirol Asyl ansuchst, sind es 2.100 Euro und wenn du in Wien ansuchst, bist du bei 3.000 Euro. So, was macht jetzt der Ahmed?
Ja, ganz klar.
Volltreffer. Der sagt zu seiner Familie, die ihn geschützt hat, weißt du was, Kirschenkern Ernie, du warst sehr nett zu mir, danke für die Toasts ja, und fürs Fanta, aber ich fahre nach Wien. Weil dort ist der Kalif von Wien, der Wiener Schnitzel Michi, so, mit dem Turban. Und so, kommt alle, kommt! Weil Wien war immer multikulturell. Wien muss so, unbedingt eine türkische Stadt
verklagt
werden.
Verklagt hier.
Gar nicht. Also, heute mit ihm jetzt befürchte ich, ich muss einmal dazu sagen, wir distanzieren uns wirklich von den Aussagen von Gerald Groß.
Oh, ja, okay.
Aufs Schärfste.
Ich sage ja nur das, was sie im Land denken. Ich sage ja nur, ohne das ist das, was die Leute im Land denken. Und der sitzt dann in Wien und dann, das ist die nächste Geschichte. dann merkt er plötzlich, ist es zu viel. Man räumt einen Platz. Ei, ganz ungute Geschichte. Dann hast du was Schweinsgasl,
Schweinsulzbach.
Schweinsulzbach.
Dass wir so ein paar Leute schicken sollen.
Nicht gut. Dann sagt er, und diese ganzen Sektionsvorsitzenden rufen, zu viel Ausländer, zu viel Ausländer. Und dann kommt der kleine Michi daher, nachdem er zuerst Brandstifter war, und dann sagt er, die sind zu viel. Die Frauentoller sollen jetzt aufnehmen, die Gickeritz-Botschner sollen aufnehmen, die Grammat-Neisiedler sollen aufnehmen. Nachdem er eingeladen hat, nachdem er mit seiner Sozialleistung bei seinem Bauchladen, den er ungefähr da vorne hat, kommt soll her, wir Roten sind so sozial.
Okay, gut. Also, kommen wir zur dritten Frage. Es steht 2-2. Dritte Frage. Wir wechseln nach Oberösterreich, bleiben aber beim Thema Asyl, weil ja der Bundeskanzler und auch viele andere sagen, eigentlich ist Oberösterreich das Vorbild mit seinem Modell. Und zwar geht es jetzt um anerkannte Flüchtlinge, also aufpassen, nicht mehr Asylwerber, sondern anerkannte Flüchtlinge, die ja dann auch Anspruch auf Sozialhilfe oder Mindestsicherung haben. In Wien ist es die Mindestsicherung, in Oberösterreich heißt das Ganze Sozialhilfe. Und die Frage ist, da hat Oberösterreich ein eigenes Modell, da bekommt man nämlich erst als Fremder, dauerhaft niedergelassener Fremder, heißt das, ab einer gewissen Wartefrist diese Sozialhilfe ausbezahlt. Wie viele Jahre sind das in Oberösterreich? Ob der ein Asylberechtigter Sozialhilfe bekommt?
Gut, wir reden von Jahren und nicht von Monaten.
Wir reden von Jahren. So.
Sagen wir mal eins.
Du sagst ein Jahr?
Drei.
Es sind 5 Jahre. Es gibt eine 5-jährige Wartefrist für dauerhaft niedergelassene Fremde in Oberösterreich. Das ist ja auch ein Modell, das der Kanzler in seinen Österreich-Plan jetzt reingeschrieben hat. Nehmen an, du findest das sinnvoll.
Nein, warum? Wieso? Ich würde mal vorschlagen, zwei Dinge, die mir, Entschuldigung, die mir beim Kanzler ein wenig aufstoßen. Das erste ist die DNA-Tests. Samt der Handwurzelgeschichten gibt es bereits alles im Gesetz, tun sie aber nicht. Und das Zweite ist, was mir auch übel aufstoßt, Entschuldigung, ist die Geschichte mit den Sozialleistungen. Wir würden über all diese Probleme nicht diskutieren, angefangen von der DNA-Überprüfung bis hin zu den Sozialleistungen, wenn wir uns dazu durchringen könnten, keine hereinzulassen. Wisst ihr, wie man? Wir führen die ganze Zeit eine Postmortem-Diskussion. Der Topf ist ausgeschüttet und schon, weil es nass ist. So, und wie kriegen wir das Wasser jetzt weg? Ich würde sagen, man schüttet das alles nicht aus. Das heißt, wir sichern endlich unsere Grenzen. Das heißt, wir versuchen, dass so wenig als möglich Menschen nach Österreich kommen. Das ist im Übrigen die Fliege, die da herumfliegt. Die nimmt heute an unserem Duell teil. Ist auch mal was Neues, eine Fliege im Studio. Nico Kern dürfte sich, ich hoffe, er hat sich gewaschen.
Darum ist er eher bei dir.
Das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem beginnt immer, dass wir über Probleme diskutieren müssen, die wir nicht hätten, wenn wir unsere Grenzen sichern.
Nein, Sie diskutieren über Hätte-Wari-Probleme. Das ist ja lächerlich. Hätten wir die Flüchtlinge nicht reingelassen, hätten wir nicht das Problem. Aber die Probleme haben wir und jetzt müssen wir sie lösen. Aber das machen die FPÖler halt immer. Die benennen Probleme, aber haben null Lösungen. Regen sich nur auf, stänkern genau, was sie machen. Aber bitte,
die FPÖ,
das ist das dritte Mal, dass sie sagen, lass mal nicht, niemanden rein und so weiter. Aber
machen,
sie sind aber da.
Aber muss ich sagen, die Oberösterreicher machen an sich oder gehen da einen richtigen Weg, dass sie einfach sehr strenge Regelungen haben, weil dadurch kommen halt oder sagen oder ziehen einen Großteil jener, die asylberechtigt sind,
weiter nach Wien,
und bleiben nicht in Oberösterreich.
Also für Oberösterreich ist das super, ja. Mhm, toll. Ich meine, die haben am meisten Fachkräftemangel in ganz Österreich, aber bitte, ja. Die machen es halt nett, nicht unbedingt solidarisch, ja. Aber für sich selber wahrscheinlich
gar nicht mehr so schlecht. Aber dafür explodiert Wien vor lauter Fachkräften.
Ja, leider Gottes.
Ja, natürlich. Ja.
Das ist natürlich auch ein Problem.
Hobbygynäkologen. Hobby-Pharmazeuten, die ein bisschen Crystal Mess verchecken. Nein, versteht ihr schon. Nee. Wien ist ein bekannter Standort für solche Sachen.
Ja. Leider Gottes, da gibt es viele Probleme. Gott,
ein bisschen amputieren. Leute werden, habe ich gehört, mit Macheten in Wien.
Meine Herren, machen wir bitte weiter.
Punkt geht auf jeden Fall an den Gerald Groß, weil er gesagt 3 Jahre, du sagst 1 Jahr, 3 ist näher dran.
Das ist ein klassisches 3-2.
Das heißt, es steht 3-2. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter mit dem U-Ausschuss. Mal schauen, was die beiden Herren da so wissen. Gleich geht's weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schlag den Groß, das provokante Quiz. Im Ring Politblogger Gerald Groß gegen PR-Berater Nico Kern. Das scharfzüngige Duell mit knackigen Fragen und unerwarteten Antworten. Schlag den Groß, jetzt auf OE24TV.
Ja, wir kommen zurück bei unserem Quizduell Schlag den Groß. Im Ring mit Gerald Groß ist heute Nico Kern. Zum Glück kein echter Ring, weil sonst wäre es, glaube ich, ein klassisches Knockout.
Schauen wir mal. Ja.
Nein,
das machen wir aber bitte auch noch.
Schauen wir mal, ob es irgendwann einmal auch
physisch ich beiß und ich spucke.
Aber ich hoffe nicht,
wir bleiben
einmal bei den Fragen und wir kommen als nächstes zum Thema U-Ausschuss. Es gibt zwei Untersuchungsausschüsse derzeit, die für viele Schlagzeilen sorgen, für viel Aufregung. Insbesondere in den letzten Wochen der sogenannte U-Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch, eingesetzt von der ÖVP. Und das ist auch gleich die erste Frage. Wie viele Abgeordnete sitzen in diesem rot-blauen Untersuchungsausschuss? Beide Herren bitte notieren.
Ja. Wie viele drinnen sitzen?
Wie viele Abgeordnete sind Teil dieses Untersuchungsausschusses?
Okay.
Das ist eine Sau.
Du warst im Nationalrat.
Ja, oder? Schon, aber ja, das musst du ja die wissen. Frage, nein. Ja? Erstens, es gibt ja mehrere Ausschussformationen.
Also das ja, und da gibt es halt eine.
Ja. Also es gibt kleine Ausschüsse, es gibt große Ausschüsse. Ja,
das müsst ihr jetzt halt.
Ja. Es muss, zumindest das muss eine ungerade Zahl sein.
Ja, Zuschauer, Sie können es in der Zwischenzeit googeln, wenn Sie wollen. Dann haben es den beiden Herren zumindest etwas voraus. So, beide Herren haben was aufgeschrieben. Also, erster, Gerald Groß. 15?
Na geh.
Du sagst auch?
Ja, leider auch 15.
Beide 15. Gut, dann habt ihr noch eine zweite. Es ist beides falsch. Ihr habt beide noch einmal die Möglichkeit.
Es ist eine ungerade Zahl. Kannst du uns wenigstens einen Tipp
geben? Es ist eine ungerade Zahl.
Ja, ja, aber was ist es? Ein Tipp?
Na, sag ich mal. Okay, bitte.
25.
13.
13, stimmt. Gerald Groß auf den zweiten Anlauf ist ein halber Punkt.
Es ist immer, oder? Es ist immer eine ungerade Zahl, logischerweise.
Also 3,5 zu 2 ist ein halber Punkt, würde ich sagen, diesmal. Weil es war auf dem zweiten Anlauf.
Ja, also ich erinnere mich, ich wurde ja auch in den Untersuchungsausschuss geladen und da waren, glaube ich, schon allein fast einmal 13 Leute.
Ja.
Also na, da waren zwei pro Fraktion drin.
Fünf
ÖVP,
es geht nach die Hand.
Ja. 3 SPÖ, na, darf ich sagen, 2 Grüne, 2
es geht nach die Hand, es geht nach der Aufteilung im Plenum, wird das ein kleines Plenum heruntergebrochen und es gibt unterschiedliche Ausschussgrößen, logischerweise. Und das heißt, wenn du einmal vor dem U-Ausschuss warst, in der vorigen Periode, kann der eine ganz andere Größe gehabt haben als U-Ausschüsse jetzt. Das legen die Parteien fest. Wie viel?
Ja, kommen wir zum Inhalt der U-Ausschüsse.
Naja, eigentlich schon.
Viele Beobachter sagen ja, das ist ein Schlammschlag derzeit. Es gibt dann Ausschuss, der eingesetzt wurde von SPÖ, FPÖ. Es gibt einen Ausschuss, der eingesetzt wurde von der ÖVP. Wie sehr schaden diese U-Ausschüsse dem Ansehen der Politik, deiner Meinung nach? Oder
also
ist
das
so im Keller,
schon,
dass es nicht schlimmer werden kann?
Ja, also man hat jetzt auch gesehen an der Wahl in Vösendorf, wo der Herr Kotzer die absolute Mehrheit geholt hat. Ich meine, ich kenne den Herrn Kotzer auch, der macht wirklich gute Sachen für Vösendorf, hat dafür gesorgt, dass Vösendorf schöner ist. Das interessiert die Leute. Die Leute interessiert diese ganze Korruptionsgeschichte und Schlammschlacht, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Und das hat man jetzt am Wochenende auch bei der Wahl wieder gesehen, weil die ja interessiert halt nur, habe ich jetzt einen Park mehr in Vösendorf, ist Vösendorf ein bisschen grüner, lebenswerter und diese ganzen im klassischen Untersuchungsausschussgeschichten. Ich glaube, da sind wir schon so abgestumpft und so abgehärtet. Ich meine, sind wir uns mal ehrlich, wenn ich jetzt irgendeine Korruptionsschlagzeile lese, ich klicke die nicht mal jedes Mal mehr an seit 2 Jahren oder so, weil es halt wieder und wieder und wieder so ist. Und man bekommt das Gefühl, absolut jeder in unserer Politik ist so, egal bei welcher Partei.
Ist das so? Sind die Menschen mittlerweile der Meinung, sind die alle gleich?
Ich glaube, es ist viel schlimmer. Erstens, ich habe hohe Achtung, selbst als ehemaliger Parlamentarier, vor der parlamentarischen Demokratie und vor dem schärfsten Mittel der Aufklärung. Und das ist für mich ein Untersuchungsausschuss. Und was wir aber jetzt bei diesen Untersuchungsausschüssen sehen, ist, dass ja offenbar nicht die Aufklärung von Tatbeständen und Sachverhalten im Mittelpunkt steht, sondern ausschließlich das Faktum, sich gegenseitig eines auszuwischen.
sich gegenseitig zu beschimpfen, gegenseitig zu verleumden, sich gegenseitig zu vernadern. Das heißt, ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, im Übrigen mit deinem Vater. Ich war Rechnungshofsprecher und da gibt es den kleinen U-Ausschuss, nennt man das, das ist der Unterausschuss des Rechnungshofausschusses, das ist der ständig tagende kleine Untersuchungsausschuss und er war damals als ÖBB-Manager bei uns. Und ganz normal, hat nicht einmal was damit zu tun gehabt mit der Geschichte, sondern musste das aus der gegenwärtigen Unternehmenssache sagen. Und er hat gut geantwortet im Übrigen, war bestens vorbereitet, das kann man ihm ja nicht nachsagen, schlecht vorbereitet gewesen zu sein, war tadellos und die Medien haben darüber berichtet. Und am Ende sind wir draufgekommen, dass bei der MAF Cargo-Geschichte einiges im Argen war. Das war der Ankauf der Güterzüge durch die Ungarn. So, heute habe ich den Eindruck, dass es den Parlamentariern oder einem Teil der Parlamentarier im Urschuss nicht darum geht, etwas aufzuklären. Da kommt jetzt eine Geschichte außer 19 Jahre, eine Geschichte über den Herbert Kickl, die ist 19 Jahre alt. Ja? Dann versuchen sie die Doris Bures irgendwie zu grillen für eine Mitgliedschaft in einem Ministerbüro, also in einem Regierungskabinett. Das ist circa 12 Jahre her. Also es geht offenbar um eine Abrechnung. Und wir sehen es relativ genau. Wir sehen es in Vösendorf, aber wir sehen es noch viel anders. Wir sehen es in den aktuellen Umfragen. Die Freiheitliche Partei liegt in der Steiermark bei 29%. Die ganze Schlammschacht hat nicht geschadet, weil die Menschen ein gutes Gespür haben für Recht und für Unrecht und dort, wo es dann wirklich eine Vernaderungskampagne gibt. Und auf Bundesebene bei 28%. Die SPÖ liegt sogar bei 23%. Und die, die massiv draufzahlen, wir haben es gerade in Innsbruck gesehen, zweimal, ist die Österreichische Volkspartei. Die liegt jetzt mit ihrem Trio, das Infernal, würde ich sagen, Hanger, Stocker, Nehammer, ein Besenstiel reiht sich an den anderen, liegen die mittlerweile bei unter 20%. So kannst du auch eine Partei hinmachen. Warum? Erzähl dir warum. Schau, wenn ich mit einem Finger auf dich zeige, ja, dann zeigen drei andere Finger auf mich. Und diese einfache Weisheit hat die Österreichische Volkspartei nicht beherzigt.
Ja, darum zeigt die FPÖ auch immer mit fünf Fingern, gell?
Hä? Gott. Der war flach.
Apropos FPÖ, kommen wir zur nächsten Frage. Es steht 4,5-2 für Gerald Gross. Wir kommen zu Hans-Jörg Jennewein. Dessen Chats sind ein großes Thema derzeit. Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Herbert Kickl hat ja im letzten Urschuss mehr oder weniger so getan, als hätte er den
Wie lange war Hans-Jörg Jennewein
überhaupt im Nationalrat? überhaupt nur peripher gekannt, aber du nimmst die Frage vorweg. Bin gespannt, ob du sie weißt.
Ich weiß sie.
Wie lange war Hans-Jörg Jennewein Abgeordneter im Nationalrat?
Großartig. Wie wäre es, wenn wir uns als nächstes fragen, wann meine Oma geboren wurde? Nein, oder
das weiß ich.
Das ist ja lächerlich.
Das weiß ich, vor anderthalb Wochen in einer OTS-Aussendung gelesen habe.
Na bitte, also.
Also wenn ich mich nicht täusche.
Ja, bin gespannt. Schauen wir mal. Ja?
Genau.
So, es sind Jahre übrigens, ja?
Eineinhalb.
Du sagst eineinhalb Jahre?
Ich habe 1,2
Jahre. 1,2 Jahre. Es sind 2 Jahre.
Okay.
Er war von, fast 9. November 2017 bis zum 22. Oktober 2019.
Oder vielleicht war er da nur anhalb
also knapp 2 Jahre. Ja. Punkt geht in dem Fall auch an Gerald Gross. 5,5-2. Bringt mich noch abschließend zur Causa Jennewein. Wie sehr wird das dem Herbert Kickl schaden, deiner Meinung nach? Diese Chats, kann das ein neuer Thomas Schmidt werden?
Ja, also ich meine, das haben wir jetzt gerade vorher mehr oder weniger besprochen. Es ist so, dass die Leute schon abgestumpft sind und ich habe mich mit der Causa jetzt auch kaum befasst. Es sind halt wieder Chats da und macht keinen guten Eindruck, aber so ist die FPÖ nun mal. Also die moralische Messlatte ist jetzt eher überschaubar weit oben für die FPÖ und darum glaube ich, es wird ihm nichts allzu sehr schaden.
Warum soll es ihm schaden? Ja. Jetzt ernsthaft. Man versucht, den Jennewein in eine Spionagekiste hineinzuziehen, weil offenbar der Herr Jennewein mit dem Herrn Egister Ott Kontakt gehabt hat. Warum soll es Herbert Kickl schaden? Der Herbert Kickl war Innenminister.
Dann kann man der genau hat Zugang. Die Frage stellen,
warum nein, der Herbert
Kickl mit dem Sebastian.
Nein, weil der Herbert, es geht der Generalverdacht gegen Egister Ott und Jennewein geht ja, dass es hier einen Austausch von geheimen Informationen zum Nachteil der Republik gegeben haben könnte. So. Jetzt warum soll der Herbert Kickl jetzt ernsthaft, warum soll der Herbert Kickl bei der Beschaffung von Informationen mit dem Herrn Jennewein zusammenarbeiten, der in der Zeit Abgeordneter des Parlaments war und mit dem Herrn Egister Ott in Kontakt stand, als Herbert Kickl selbst
Innenminister war und damit Zugang als Minister zu allen Verschlussakten der Republik hatte. Also warum soll er da den Herrn Jenewein fragen? Und jetzt ist das auch schon wieder so eine Kiste. Das ist immer so diese Inszenierung, Liebesgrüße aus Moskau. Ah, ja, Spione. Alles ist Spionage. Die einen die Chinesen, die anderen die Russen. Am Ende kommt nichts raus. Wieder wird mit Dreck geworfen und am Ende kommt nichts raus. Wenn der Herbert Kickl Informationen zu Russland oder China oder zu Bangladesch oder zu Syrien gebraucht hätte, hätte er sich seine 7 Sektionschefs geholt, den BVD-Chef, den damaligen, und gesagt, bitteschön, legt mir Infoblatt als Minister vor. Der braucht den Herrn Jenewein nicht und der Herr braucht den Herrn Egister Ott nicht. Und daher wird es vielleicht irgendwelche lustigen Chats, außerdem, jetzt muss ich auch was bei der Geschichte sagen, es warten so alle auf die Chats vom Herrn Kickl. Jetzt weiß ich aber, dass der Herr Kickl, was Chats betrifft, sich an Chats nicht beteiligt. Jetzt sehe ich die ganzen Strache-Chats. Und der Einzige, der nie geschrieben hat, weil der Einzige war, der beherzigt hat, Anton Peña, jede Schrift ist ein Giftel, war der Herbert Kickl. Also warum soll der Herbert Kickl ausgerechnet, wenn er mit dem Strache nicht kommuniziert, mit dem Hofer nicht kommuniziert, mit niemandem? Warum soll er dann mit dem Jenewein in eineinhalb Jahr schreiben?
Du meinst, es gibt keine Giftel-Chats, auch interessant.
Nein, ja, so. Das ist wirklich interessant.
So. Es steht, wie gesagt, 5,5-2. Wir kommen zum Finale. Letzte Runde.
Jetzt muss ich mir ein bisschen zurückhalten, weil sonst glaubt jeder, ich bin ein Streber.
Wir kommen
ja. Naja, du hast dich vorbereitet.
Zur EU-Wahl. EU-Wahl. Vielleicht ist der Nico Kern im Vorteil. Erste Frage. Wer die letzten Tage Nachrichten gelesen hat, kann sie beantworten. Wie viele Listen treten in Österreich bei der EU-Wahl an?
Warte.
Das ist an sich keine so schwierige Frage.
Bitte. Nein, eh nicht, aber es treten ja diesmal die KPÖ noch zusätzlich an und dann, warte, und dann diese, genau. Ich hab schon.
So. Gut.
Södela.
7.
6 habe ich.
Du sagst 6?
7.
Du sagst 7.
Die KPÖ und diese Grazer Ärztin.
Es sind in dem Fall, leider muss ich sagen, wieder Gerald Grossrecht, es sind 7, weil es ist die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ, die Grünen, die NEOS, die KPÖ und, die hast du nicht auf der Liste gehabt, die Liste DNA.
Aber die tritt ja nicht im Bund an, oder?
Doch, bei der
EU. Doch, die tritt an, das ist ein Grazer Ärztin. Tritt sie an,
ist ein Grazer Ärzte, steht auf der EU-Wahlliste.
Warum weiß ich das, weil ich geschaut habe, ob das der Exit schafft? Ich habe mich interessiert, ob diese Öxis-Plattform
geschafft hat. Aber die Liste DNA tritt an, sind 7 Listen.
Das heißt, Volt hat es nicht geschafft, aber irgendeine damische Impfgegnerliste hat es geschafft.
Hat es geschafft.
Ja, man soll es nicht unterschätzen.
Was sagst du zur EU-Wahl? Wie glaubst du, wird es ausgehen laut Umfragen für die FPÖ derzeit?
Wahrscheinlich wird die FPÖ nicht so viel bekommen.
Aber sie werden Erster.
Naja, das ist eine gute Frage. Die SPÖ könnte es knapp schaffen, aber ich sehe die FPÖ wahrscheinlich dann doch etwas weiter vorne. Die Grünen haben die einzige Frau als Spitzenkandidatin, das will ihnen sicher auch noch einmal Stimmen bringen. Und ich denke mal, die werden zulegen. NEOS wird in etwa gleich bleiben, nehme ich an, vielleicht ein Äußerl zulegen, aber sonst wird sich, ich glaube, es gibt keine Überraschungen. Die ÖVP wird wahrscheinlich sich sogar mit den Grünen vielleicht matchen. 3% werden sie vielleicht vor den Grünen liegen. Aber für die mache ich mir da wenig Hoffnung. Der Lobatka ist sehr unsympathisch. Und ich meine, wirklich, es gibt den Spruch, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Und das trifft komplett auf Lobatka zu, leider Gottes.
Was sagst du?
Naja, wenn die These ist, wer ist am sympathischsten, dann kann ich einen Hund da aufstellen. Das ist
aber ja, natürlich.
Oder ein Pferd. Oder eine Giraffe. Es wäre ja mal hoher Giraffe, SPÖ-Vorsitzender geworden. Wäre vielleicht eh gescheiter gewesen als der Pablo. Muss ich auch bei der Gelegenheit sagen. Aber es ist eindeutig, dass ÖVP und Grüne für die Regierungspolitik bei der erstmöglichen bundesweiten Wahl abgestraft werden. Und das heißt, die Grünen werden massiv verlieren und es wird die ÖVP mindestens 10, 12, 13% verlieren. Die werden in Wahrheit halbiert bald. Ja? So, und bei der Einschätzung Lobatka gebe ich da vollkommen recht. Da liegt auch das Wort Opa drinnen. Lobatka. So, der Opa ist schon drinnen. Also,
passend.
Er wird verlieren und die Freiheitlichen werden gewinnen. Und der Gewinn, weil mittlerweile es in dem Land eine Wendestimmung gibt und keiner mehr mit dem etablierten Parteiensystem was anfangen kann. Und warum die Sozialdemokratie nicht gewinnt, das kann ich da auch sagen, weil der Herr Schieder nicht einmal seine eigene Familie zur Wahl hinbringen wird. Selbst die werden sich sträuben. Ja? Tanten, Cousinen, Nichten, dass sie überhaupt den wollen. Die wollen am Ende den Wilimski, glaubt man das?
Ja, bin ich mir nicht so sicher.
Würden die Sozialdemokraten alle den Schieder?
Ja, davon gehe ich einmal aus.
Ja, ja, davon. Genauso wie man bei der SPÖ zählen kann.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Passt gut zu dem, was ihr gesagt habt. Jetzt hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Wer ist der älteste Spitzenkandidat?
Lobatka.
Bei der EU-Wahl. Schreibt es auf. Ja. Jeder schreibt bitte seinen auf. Und schauen wir, wie es ausgeht.
Bereits um die 95.
Du sagst das?
Der Vertreter der Gerontokratie.
Lobatka. Was sagst du?
Brandstätter.
Und der Punkt geht an Nico Kern.
Richtig. Schaut jung aus.
Lobatka.
Der gut
es ist ja, ja, Brandstätter mit 69 Jahren. Und Lobatka unter Anführungszeichen ist nur 64.
Boah, Jungspund.
Verglichen mit dem Brandstätter Jungspund. Also, dementsprechend Endergebnis 6,5:3.
Naja, also das ist schon unfair, dass wir da eine Frage jetzt noch einmal nehmen. Also ich würde sagen 5:3. Zu 5:4 meine ich.
Gut, also
Ich meine, wir können eine Frage ja nicht wiederholen. Was liegt, das biegt, oder?
Sieg geht auf jeden Fall an Gerald Groß, aber Nico Kern hat sich gut geschlagen. War immerhin eine faire Revanche. Ja. Es steht 1:1 insgesamt, muss man sagen. Letztes Mal hat Nico Kern gewonnen. Diesmal hat Gerald Groß gewonnen. Wir werden in Kürze dann auch eine Entscheidung herbeiführen zwischen den beiden Herren. Mal schauen, wer dann die Nase vorne hat. Vielen Dank auf jeden Fall. Für heute sind wir am Ende angelangt. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Montagsduell Heimo Leposchitz gegen Robert Miesig. Jetzt bei Karl Wendel und die Herren diskutieren unter anderem auch zum Thema Asyl und den vorgeschlagenen DNA-Tests des Bundeskanzlers. Aber es geht auch um die EU-Wahl und viele weitere Themen. Wird spannend. Bleiben Sie dran.
Bye, bye.